Ich freue mich, dass Gott alles vorbereitet, was er vorhat und dass es auch in unsere Herzen legt. Deshalb, was heute schon alles gesagt wurde und auch gesungen wurde, das spielt da alles mit rein. Und klar, der Vers, siehe, ich mache alles neu, das ist nicht die einzige Zusage in der Bibel, die uns zeigt, dass Gott Neuanfänge liebt. Er ist ein Gott der Neuanfänge. Er liebt es, mit uns neu anzufangen. Und es kommt überall immer wieder durch. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch sicher an eure Schulzeit, wenn ein neues Schuljahr kam. Dann hat man frische Hefte gekriegt, dann hat man den Füller, waren frische Patronen drin und das Federmäppchen wurde neu bestückt. Alles, was so abgeschlunzt war, das kam dann wieder, wurde wieder frisch gemacht und das neue Schuljahr begann mit einer sauberen Seite im Heft. Die erste Seite war immer die schönste und es machte Spaß, darauf zu schreiben. Das, ja, also mir ging es so. Das nutzte sich dann schon im Laufe des Schuljahres ab. Aber wenn wir so ein neues Jahr begehen, dann ist es irgendwie ähnlich. Dann hat man so auch Erwartungen. Und wenn man denn das Alte hinter sich lassen kann, und das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung, um etwas Neues wirklich auch neu zu beginnen, dass man das Alte loslassen kann. So viele von uns, die haben dann so richtig die Motivation, auch Vorsätze zu fassen, gute Vorsätze. Dieses Jahr wird anders. Und dieses Jahr gehe ich Sachen an, die ich vielleicht nicht geschafft hatte letztes Jahr. Oder da gehe ich Sachen an, die ich noch nie gewagt hatte. Ihr kennt es vielleicht. Also mir geht es so. Es ist gut, so einen Punkt zu haben. Ich habe dann auch mal gefragt, so, sollte ich nicht lieber das biblische Neujahr feiern mit dem Volk Israel zusammen? Das ist irgendwie stimmiger. Aber ich lebe ja hier in einer Kultur, in der wir uns unser Leben miteinander teilen. Und dann dachte ich ja, wir alle, wir fangen jetzt wieder ein neues Jahr an. Und es ist für mich eine Gelegenheit, mich auszurichten, zu bedenken, was war gut, was war schlecht, was kann ich oder wie kann ich alles das, was gewesen ist, beenden und einen Punkt setzen oder vielleicht einfach vor Gott mit reinnehmen ins Neue und sagen, hier, ich möchte das noch fertig machen. Ich fand auch schön, was der Michael heute Morgen sagte, wenn man dann so in einem bestimmten Alter ist, dann fragt man sich, was kann jetzt noch Neues kommen? Kommt noch was? Und mich hat eben total ermutigt, als ich mir bewusst wurde, dass Gott tatsächlich Neuanfänge liebt. Und auch Buße, Umkehr, das ist ein Neuanfang. Das ist dieses unbeschriebene Blatt, was ich jetzt beschreiben darf, wo ich Erkanntes, was nicht gut war, ablegen kann und darf. Und das finde ich so stark. Wir dürfen die Dinge ablegen, die nicht gut waren. Das ist Gottes Gnade. Das ist, weil Jesus dafür bezahlt hat. Das ist der Grund, warum wir vorwärts gehen dürfen. Ohne schlechtes Gewissen. Wir dürfen das Schlechte hinter uns lassen. Nur so ein paar Beispiele, dass Gott Neuanfänge liebt. Das ist Jeremia 4, Vers 3. Da spricht er zu Israel und er meint damit, dass sie umkehren sollen. So spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem, pflügt ein neues und sät nicht unter die Hecken. habe mir darüber Gedanken gemacht und habe gedacht, was heißt denn das, unter die Hecken zu säen? Unter Hecken ist der Boden alt, hart, verwurzelt. Hecken sind Gestrüpp, was oben drüber ist. Es kommt kein Licht runter. So, das kann nicht gut gehen, auf sowas zu säen, wo schon anderes gewachsen ist und vielleicht noch dasteht. Pflügt ein neues, heißt, einen Boden frisch aufzumachen und da eine Saat reinzusäen. Das finde ich ein sehr gutes Bild für Neuanfänge. Oder Hosea 10, Vers 12. Darum sät euch Gerechtigkeit und erntet Liebe. Pflügt ein neues. Also dieses Bild kommt immer wieder, ne? Weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Den Herrn zu suchen, dafür ist Zeit. Und ich habe rausgehört jetzt aus den Beiträgen, die so kamen, dass dieses Jahr, also ich fand es auch stark, was Janine gesagt hat, dieses Durchhalten, dieses Dranbleiben, dieses sich auch Hilfe holen, dieses sich nicht entmutigen lassen und weiter zu beten, dran zu bleiben. Ich möchte es lernen und ich möchte das in diesem Jahr nochmal neu Anlauf nehmen für Gebet, ja, für Gebet so, wie es Gott gefällt. Dann gibt es im Neuen Testament zwei Verse, in 1. Korinther 5 und 2. Korinther 5, in 1. Korinther 5, Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Das heißt, hier wird auf eine geistliche Realität aufmerksam gemacht, etwas, das vollzogen wurde, das ist die Basis, aber dass dem Taten folgen müssen. Ja. Den alten Sauerteig ausfegen, das ist was Praktisches. Was ist alter Sauerteig? Alte Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, die nichts taugen, die Gott offenbart hat, wo er seinen Finger draufgelegt hat und gesagt hat, das gefällt mir nicht, das ist nicht meins, das habe nicht ich gewirkt in dir. Auch das wurde heute Morgen schon mal erwähnt. Und dann heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und der Luther hat geschrieben, alles ist neu geworden. Das finde ich auch sehr schön. Das hat uns damals, als wir zum Glauben kamen, war das so ein ganz markanter Vers, auf den wir uns gestellt haben und gesagt haben, okay, jetzt ist wirklich alles neu. Und das hat uns auch erwartungsvoll gemacht, ganz neue Wege zu gehen und nicht mehr in irgendwelchen alten Dingen festzuhängen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja, und eigentlich mache ich mir momentan viele Gedanken darüber, wie wir in einer befreiten Art und Weise ein lebendiges Gebetsleben praktizieren können. Ich meine, das betrifft uns alle. Und eben Janine hat es im Grunde auch schon angesprochen, es betrifft uns alle. Also nicht nur die jetzt eine prophetische Gabe haben oder so einen Fürbittedienst, sondern jeder ist ein Beter. Im Leib Christi, im Reich Gottes. Jeder von uns, die wir Jesus kennen, hat in seiner DNA, dass er betet. Es ist in jedem von uns, denn mit Gebet hat es angefangen. Das ist, ich gehe davon aus, wenn ich zu Gott spreche, auch wenn ich ihn noch nicht kenne, aber ich gehe davon aus, dass er mich hört. Ich muss diesen Funken glauben, den muss ich mitbringen. Wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist, steht in Hebräer 11. Aber was heißt es, befreit oder wieso befreit beten? Also jeder von uns hat so eine bestimmte Prägung mitgebracht. Die, die schon länger mit Jesus gehen, aber die, die vielleicht auch noch ganz neu darin sind. Und wir leben ja hier in einer Gegend, wo also Gebet kein Fremdwort ist, auch unter den Nichtgläubigen. Es gibt hier die großen Kirchen und Gebet ist einfach etwas, was auch die, ich sag mal, die Ungläubigen, die gar nicht mit Gott rechnen, irgendwie so eine Vorstellung davon haben. Jede Prägung, die wir mitbringen, die bedarf geprüft zu werden. Es gibt bestimmte Lehren, die wir vielleicht nicht nur gehört, sondern auch angenommen haben, die wir mal geglaubt haben. Und dann ist schon auch die Frage, wobei ich das jetzt einfach mal dahingestellt sein lasse, ob das erfolgreich war oder nicht, ob das zufriedenstellend war, was ich da gelernt habe. Und vielleicht braucht es Befreiung von Vorstellungen, die das Gebet betreffen. Und das ist, denke ich, so ein Bereich, wo wir alten Sauerteig ausfegen müssen immer wieder. Ich sage mir das auch selber. Ich möchte da in einem lebendigen Fluss sein von Gott her, dass er mich korrigieren kann, dass er mir zeigen kann, wo bin ich in der Gebetsmühle gelandet. Und wo bete ich aus dem Heiligen Geist? Dazu gehört auch, dass mein Denken erneuert werden muss, was in Römer 12 steht. Unser Denken, also und die uns von uns formulierten Gebete, die betreffen unser Denken oder die basieren auf unserem Denken. Und das Denken muss erneuert werden. Und das ist ein Prozess, das geschieht ja auch nicht mit einem Schlag, mit einer Bekehrung und dann ist mein Denken erneuert, sondern es ist Schritt für Schritt, macht mir Gott Dinge bewusst und dann ändert sich mein Denken. Gott möchte, dass ich wach bin. Es heißt im Neuen Testament an mehreren Stellen, seid wachsam oder wacht und betet. Dieses Wachsein heißt, bereit sein, dass er mein Denken erneuern kann. Dieses Wachsein ist nicht einfach physisch gemeint, es ist geistlich gemeint. Es kann zum Beispiel sein, dass ich schlafe und träume und mein Traum zeugt davon, dass ich geistlich wach bin. So was gibt es. Also was heißt befreit beten? Zunächst, wir beten, weil Gott uns in seinem Wort dazu auffordert. Es ist nicht nur ein menschliches Bedürfnis, mit Gott zu reden, es ist das Wesen, unser Wesen. Und durch den Heiligen Geist weiß ich, dass er mich hört. Was hat jetzt das neue Jahr mit Gebet zu tun? Ich habe erlebt, dass alles mit Gebet anfängt, was hinterher Bedeutung hat. Wenn ich in dieser Verbindung mit Gott stehe, dann haben die Dinge, durch die ich gehe oder die ich erlebe oder die ich tue, Bedeutung. Das Gebet ist der Anfang davon. Es bewirkt, dass Gott durch mich, in mir, mit mir etwas tun kann. Das ist dieses, was Jesus sagt in Johannes 15, bleibt in mir. Ich glaube, das geschieht durch eine bewusste Gebetshaltung, wo Paulus dann sagt, betet alle Zeit. Es ist dieses Ausgerichtetsein, dieses Wachsein. Ich wünsche mir, dass dieses neue Jahr einen neuen Gebetseifer in uns weckt, in jedem von uns. Und dieses Feuer in uns neu anzündet, Das können wir nicht selbst machen, aber wir dürfen drum beten. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Der legt auch die Sehnsucht in uns rein. Die Jünger von Jesus, die wollten auch mehr. Die haben gesehen, dass Jesus so oft beten geht und dann sicherlich nicht nur 10 Minuten, sondern eine ganze Weile dann weg war und gebetet hat. Er ging ja oft an einen einsamen Ort und meistens zu einer Zeit, wenn die anderen noch geschlafen haben. Und die wollten wissen, auch wo Jesus diese Ruhe, diese Kraft hernimmt, die Weisheit, alles, was ihn so ausgemacht hat. Und sie sagten, lehre uns doch beten. Und dann sagt er ihnen dieses, was wir das Vaterunser nennen. Und immer wieder haben ja Christen in der Geschichte nach dem ultimativen Gebet gesucht, was erhört werden würde. Da haben sich schon viele Menschen darüber Gedanken gemacht. Und was verrückt ist, ist, dass sich entwickelte dann in den Kirchen, dass man das Vaterunser, so wie Jesus das ja ihnen gesagt hat, wie es aufgeschrieben wurde im Matthäusevangelium, dass sie es in den Kirchen dann einfach aufgesagt haben, so wie es da steht. Immer und immer wieder, jedes Mal neu. Bis hin, dass manche ihr Gebet darauf beschränkt haben, das Vaterunser hintereinander weg immer wieder zu beten mit dem Rosenkranz oder wie auch immer. Aber ist es das, was Jesus meinte? Dass wir dieses vorformulierte Gebet sprechen und dann Amen sagen? Eigentlich wissen wir es besser. Wir wissen, dass Gott ein Gott der Beziehung ist, dass er mit uns in Beziehung treten wollte von Anfang an. Das war der Plan, das war seine Absicht, das war überhaupt der Schöpfungsgedanke, als er den Menschen schuf. Und so fing ja eigentlich auch Adam an in Gemeinschaft mit Gott. Da das unterbrochen wurde, hat Gott sein Äußerstes gegeben, um das wieder herzustellen. Und wir sind eine Generation, die das erleben darf. Wir dürfen in der Gemeinschaft, in der Kommunikation mit Gott leben. So. Und ohne Kommunikation mit jemand findet keine Beziehung statt. Also da, wo Kommunikation abgebrochen wird, ist die Beziehung krank oder auf Eis gelegt oder nicht mehr vorhanden. Wozu dient dann so ein Vaterunser? Was machen wir jetzt damit, wenn Jesus uns das so sagt? An der Stelle würde ich das jetzt gerne einfach mal lesen. Ganz langsam, dass wir das mal uns noch mal vor Augen halten. Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Darum sollt ihr also beten. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel oder Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als ich mir das dann so näher anschaute, da merkte ich, dass jeder Satz wie so eine Überschrift ist. Und als wir so vorhin im Lobpreis waren, dann hatte ich dieses Bild von sich öffnenden Türen, durch die Licht einfällt, durch die man durchgehen kann. Und mir wurde so bewusst, jeder Satz hier ist eigentlich eine geöffnete Tür für ein Gebet. Jeder Satz öffnet mir gibt mir die Erlaubnis, damit zu Gott zu kommen. Und ich darf das füllen mit meinen persönlichen Anliegen, mit denen, was der Heilige Geist mir aufs Herz legt. Und es ist mehr als dieser eine kleine Satz, wo nichts dahinter steckt. Es geht so wie bei dem Kampf mit den Amalekitern, es geht um existenzielle Bedürfnisse, um Dinge, wo wir Gott bitten sollen. Er fordert uns immer wieder auf, in vielen Beispielen, dass wir ihn bitten sollen. Ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Und wir sind aufgefordert, unsere Herzensanliegen, das, was uns auf dem Herzen liegt, was uns wirklich bedrückt oder auch bewegt, es Gott hinzulegen, es ihm zu bringen, ja. Aber es fängt gar nicht mal mit Bitten an. Es fängt erstmal mit dieser Anrede an. Unser Vater. Ich darf als Kind zu ihm kommen und ich darf sagen, du bist mein Vater, unser Vater. Und das zeigt schon die Verbindung, die man damit proklamiert. Dann geht es weiter. Mit dein Name werde geheiligt. Und ich habe mal so 8 Beispiele von den Namen Gottes rausgeschrieben. Da ist dann zum Beispiel Yahweh Shammah, der Ich Bin ist hier. Yahweh heißt ja Ich Bin, der Ich Bin, oder Ich Bin der Seiende, der ewig Seiende. Der Ich Bin ist hier. Oder Yahweh Tzidkenu, der Ich Bin, ist meine Gerechtigkeit. Yahweh Rapha, der Ich Bin, ist mein Heiler. Yahweh Nissi, das haben wir schon gehört, der Ich Bin, ist mein Banner. Yahweh Shalom, der Ich Bin, ist mein Friede. Und damit ist viel mehr als nur Waffenstillstand gemeint. Damit ist Wohlbefinden und Ruhe gemeint, ein Ort der Sicherheit. Yahweh Mekadesh, der Ich Bin, ist der, der heiligt. Er ist der, der heiligt. Yahweh Roi, der Ich Bin, ist mein Hirte. Yahweh Jireh, der Ich Bin, ist mein Versorger. Und also jeder dieser Namen ist ja auch gleichzeitig ein Versprechen. Ist so, wie ich Gott da anspreche oder er sich mir vorstellt, ist es auch eine Verheißung, ist es ein Versprechen, was er erfüllt. Weil er steht für Treue und er steht für Wahrhaftigkeit. Er steht dafür, dass er das, was er sagt, auch tut. Zu jedem dieser Namen gibt es im Alten Testament auch eine Geschichte, Beispiele. Es ist gut, sich das mal, wenn man das Alte Testament liest, bewusst zu machen. Es gibt diese Zeugen, diese Beispiele, die auch in Hebräer 11 erwähnt werden, von Leuten, die Gott wirklich erlebt haben, als der, der sie sieht, als der Versorger, als der Hirte. Und ich darf davon ausgehen, dass er mich heilt, an Leib, Seele und Geist. Ich darf davon ausgehen, dass er mir Frieden gibt, mich in diese Ruhe führt, dass er mich heiligt und beruft für sein Werk, dass er mein Hirte ist und dass er mich versorgt. Und wenn er mein Banner ist und ich dieses Banner hochhalte und das Banner ist Liebe, dann heißt es, ich darf es proklamieren, ich darf Zeugnis geben davon. Ich gehe nach draußen damit, ich behalte das nicht für mich. Und in diesem Gebet, was Jesus uns vorgegeben hat, kann man wirklich über jeden dieser Namen nachsinnen und schauen, wo betrifft mich das, wo habe ich das erlebt, und ich kann Gott dafür danken und ich kann ihn dafür anbeten. Also das Vaterunser fängt an mit Anbetung. Das heiligt ihn, das ehrt ihn. Und in Vers 10 heißt es, dein Reich komme. Und damit können wir unser Verlangen, unsere Sehnsucht ausdrücken für die verschiedenen Bereiche in unserem Leben. Es ist ein Gebet, das ist mit diesem einen Satz nie erschöpft, sondern dann kann ich erst mal anfangen und Gott all meine Lebensbereiche hinhalten und ihm sagen, da wünsche ich mir, dass da sein Reich hineinkommt. Dein Reich komme in diese Bereiche oder in meine Familie, in mein Arbeitsumfeld, in mein Land, in meine Stadt. Ja. Und das ist gut, ganz konkret zu werden. Eigentlich ist es so eine Einladung, so eine geöffnete Tür, in die Fürbitte zu gehen. Dann, dein Wille geschehe, steht auch in diesem Vers. Da muss ich immer an die Situation denken, als Jesus in Gethsemane sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Da hat er das gebetet und es ist eigentlich, wenn ich zu Gott sage, dein Wille geschehe, dann ist es eine radikale Hingabe an das, was er vorhat und was er tun möchte. So, das ist eine Haltung, die ich im Gebet damit einnehme, die ihm den Vorrang in allem gibt. Und es ist eine Entscheidung, die ich da treffe, koste es, was es wolle. Ich begrabe da auch vielleicht Vorstellungen, die ich habe, was noch kommen soll oder was ich mir vornehme. Oder ich stelle es hinten an und sage, Gott, dein Wille geschehe. In Vers 11 heißt es, da ist es die Bitte um das tägliche Brot. Und es ist eigentlich letztlich eine Bitte um Versorgung. Und wir haben eigentlich zu diesen ganzen Bitten auch jeweils Verheißungen, dass Gott das tut. Er tut es, er gibt uns, er versorgt uns. Matthäus 6 spricht davon, dass wir uns nicht sorgen sollen um den morgigen Tag, dass er um Kleidung und Nahrung für uns sorgt, dass er alles, was wir brauchen für dieses Leben hier, er hat es im Blick, er schaut danach. Und das kann man ganz praktisch erleben. Vers 12 geht es darum, ihn zu bitten, mir zu vergeben. Und wir kennen alle diesen Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und heilt oder reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also das ist schon sowas, so eine Aufforderung, wo ich zuversichtlich und auch wieder konkret zu ihm kommen darf und ihm die Dinge ausbreiten darf. Das heißt, das Vaterunser lebt eigentlich davon, dass ich konkret werde, dass ich von dem Wort wegkomme und mein Herz hinbringe. Und dann darf ich ganz zuversichtlich sein. Und egal, auf welche Weise ich mich verschuldet habe, ich darf es empfangen, von Vergebung empfangen. Und ich meine, Gott weiß es sowieso. Aber er möchte, dass wir es ihm bringen. Aber da gibt es noch einen berühmten Satz, der danach kommt. Wie wir unseren Schuldigern vergeben, der wird oft so ein bisschen unbeachtet gelassen. Aber wir kommen da nicht drum rum. Und das ist auch der Grund, warum nach diesem Vaterunser in Matthäus 6, Vers 14 und 15 das Thema nochmal aufgegriffen wird. Da heißt es, denn so ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Also da gab es mal eine Zeit, da bin ich echt drüber gestolpert, über diesen Vers, über den Vers 15, wo ich gedacht habe, tatsächlich, das ist also möglich, dass wenn ich unversöhnlich bleibe, dass Gott mir dann nicht vergibt. Ich meine, Jesus sagt es und die Sache scheint sehr ernst zu sein. So, ich denke, da müssen wir unser Herz überwinden und diesen Gehorsamsschritt tun. Und das ist nicht eine Sache, die man in einem Satz schnell runtergebetet hat, sondern da spielen sehr viele Dinge, Befindlichkeiten und Verletzungen und so mit rein. Vergebung findet dann statt für mich, wenn ich das alles loslasse, was ich anderen noch vorzuwerfen habe. Als letzte Bitte wird die Versuchung angesprochen, Versuchungen, die mich umgeben. Und ich bitte Gott um Bewahrung davor und dass er mich vom Bösen, vor dem Bösen erlösen möge oder bewahren möge. So, wir haben gehört und wissen und sehen das ja auch, dass alle diese Bitten gedeckt sind von Versprechen, die er zuvor gegeben hat und dass wir uns da auf sicherem Terrain befinden. Das heißt, wir beten ja in seinem Willen, wenn wir entlang dieser Leitplanken beten. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn unsere Gebete an diesem Leitfaden entlang stattfinden, dann verändert sich unser Gebet. Mir hat es schon sehr oft geholfen, meine Gedanken überhaupt gerade zu halten, auf der Linie zu bleiben, zu wissen, was ich da eigentlich bete, es auch nicht zu vergessen, sondern es ist eine große Hilfe, nicht abzudriften mit den Gedanken, wenn man alleine betet zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich rede, aber mir gehen oft die Gedanken dann, wenn ich alleine bete, woanders hin. Das ist ein Kampf, da drin zu bleiben. Und mir hilft es dann sehr, dieses Vaterunser wie so ein Geländer zu haben. Ich glaube, das trifft eher das, was Jesus damit meinte, dass er uns sagen wollte, diese Teile, diese Bestandteile, die sollten in unseren Gebeten sein. Um das geht es. Und am Ende von diesem Leitfaden, da proklamieren wir dann, dass Gott das ewige Reich gehört, dass ihm alle Kraft und alle Herrlichkeit zusteht und dass wir bekennen seine Größe, seine Herrlichkeit, auch das wurde heute schon genannt, wir ehren ihn und wir halten ihn hoch über alles andere. Und da kann ich mir Zeit nehmen, das muss ich nicht mit einem Satz abhandeln. Da kann ich mir auch Zeit nehmen. Also es ist schon gut zu wissen, das ist keine Option, jetzt dieses Gebet einfach runterzubeten, sondern Jesus meinte damit ganz sicher, dass unser Herz da drin sein soll und dass wir es formulieren können, ausformulieren können, uns Gedanken machen können darüber, sodass es sich verbindet mit unserem Herzen und dass wir in Beziehung treten, wenn wir es beten, in Beziehung treten mit dem Vater. Also es ist so für mich eine Anleitung geworden zur ganz persönlichen Gebetszeit und kann aber auch für Gruppen eine Anleitung sein. Und ich sehe einfach die Notwendigkeit und auch den Aufruf tatsächlich heute Morgen, dass wir dieses neue Jahr mehr in diese Richtung gehen, dass wir sagen, wir wollen betend in das Jahr gehen. Wir wollen jeder, nicht nur ein spezielles Gebetsteam oder so, jeder mehr in dieser Abhängigkeit von ihm im Gespräch, aber auch in diesen regelmäßigen Gebetszeiten. Der Hartwig hat es ja auch so schön beschrieben, den Tag erstmal anzufangen, sich diese Zeit irgendwie freizuschaufeln, den Tag anzufangen mit einer Zeit vor seinem Thron. Wir haben den zerrissenen Vorhang, wir haben Eintritt ins Allerheiligste. Wir dürfen hin vor diesen Thron, wir dürfen dahin in das Allerheiligste, in seine Gegenwart, wir dürfen da sein. Niemand kann uns dort mehr verjagen und sagen, du bist nicht wert. Das finde ich so stark, so, das müssen wir uns vor Augen halten. Und wenn die Gefühle was anderes sagen oder irgendwelche Dinge, die du verbockt hast, dich da raustreiben wollen aus dieser Gegenwart Gottes, das ist eine Lüge. Wir dürfen vor ihn kommen. Wir haben freien Zutritt und das Blut Jesu wäscht uns rein von aller Schuld. Und wenn wir das erleben, dann erleben wir eine Kraftquelle und Erfrischung. Und das ist keine Pflichtübung. Also wenn in uns so ein Appell kommt, du solltest deine stille Zeit machen oder du solltest eben diese Gebetszeit haben, dann wir sollten wissen, das ist nicht Gottes Stimme. Das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der lockt uns und er möchte uns in diesen Komfort der Gemeinschaft mit Gott hineinlocken und uns diese Freundlichkeit Gottes spüren lassen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so wunderbar bist. Und ich danke dir, dass du uns so viel Hilfe gegeben hast und dass dein wunderbarer Heiliger Geist sich nicht versteckt oder auf sich warten lässt, sondern dass wir uns öffnen dürfen und bitten dürfen dafür, dass er kommt, uns unterweist, uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzern, wenn wir keine Worte mehr haben. Vater, ich danke dir, dass du uns die Türen geöffnet hast und dass wir hindurchgehen dürfen in deine Gemeinschaft. Und lass du dieses Jahr ein Jahr der Gemeinschaft im Heiligen Geist sein. Vater, ich bete, dass dieses Jahr uns einfach den Horizont erweitert und die Türen öffnet für ein eng verbundenes Leben mit deinem wunderbaren Geist. Dass wir im Gebet stehen, Tag und Nacht. Und dass es unser Element wird, in dem wir uns immer befinden. Hilf du uns, Vater, in Jesus Namen, dass wir diesen Gebetseifer neu entdecken und er entfacht wird in uns. Amen.